Alles hat seine Zeit. Und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Ein wunderschöner Text, finde ich. Und als ich ihn gerade gehört habe, dachte ich, ja, eigentlich predigt er für sich. Ist doch alles drin, ist alles gesagt. Es ist so in so einem Rhythmus, der Text, oder? Der erinnert mich an Wellen, die auf den Strand spülen und wieder weg. Überhaupt an Rhythmen, in denen wir leben, auch vielleicht Ebbe und Flut. Das Wasser kommt und geht und so gehen und kommen die Gezeiten des Lebens. Dieses Gedicht, das wir gerade gehört haben, hat 7 Strophen, so wie die Woche 7 Tage hat. Damit bildet es sprachlich nach, was auch inhaltlich drinsteckt und wovon es redet, Zeit. Und es gibt jeweils 4 Begriffe in einer Strophe. Das erinnert uns daran, dass wir mit dem Blick, wenn wir so auf der Erde stehen, wenn wir nach in die 4 Himmelsrichtungen gucken, unseren Horizont vollständig erfassen. Zeit im Raum. Und damit symbolisiert das mit literarischen Mitteln das gesamte menschliche Leben. Die Gegensatzpaare machen das dann nochmal inhaltlich noch deutlicher, von der Geburt bis zum Tod. Mit allem Schönen und Schweren, was so ein Leben enthält, was dazugehört. Alles hat seine Zeit. Und damit hat auch alles seinen Platz. Alles darf sein in diesem Gedicht. Vom Anfang des Lebens bis zu seinem Ende. Vom Neues Schaffen bis zum Beenden. Und für all die Beschreibungen werden Worte gewählt, die deutlich machen, da hat der Mensch keine oder nur sehr begrenzte Macht drüber. All diese Paare spiegeln die Gezeiten des Lebens wider, in denen man sich als Mensch einfach vorfindet, auf die man keinen Einfluss hat. Hinter diesen Zeilen, die wir da gerade gehört haben, steht ein Lebensgefühl, das man vielleicht mit Unverfügbarkeit am besten beschreiben könnte. Da wird eine Welt beschrieben, über die der Mensch nicht verfügen kann, in der er sich wiederfindet und mit der er einfach so zurechtkommen muss. Unser Verhältnis zum Leben, glaube ich, grundsätzlich, aber auch unser Verhältnis zur Zeit ist ziemlich anders. Wir wollen und wir müssen selbst gestalten. Ständig sind wir dazu herausgefordert. Wir müssen uns ständig entscheiden. Und wir möchten auch gerne Herren unseres Lebens sein. Und unbedingt gerne auch Herren unserer Zeit. Wir finden, sie gehört uns. Und daher kommt dann das Gefühl, entweder zu viel oder viel zu wenig davon zu haben. Meistens eher das Zweite, glaube ich. Wie unterschiedlich Zeit sich anfühlt, kennt wahrscheinlich jeder. Wenn man was herbeisehnt, dann scheint die Zeit viel länger zu sein, als wenn man irgendwas Bevorstehendes fürchtet. Einsame Menschen haben oft überhaupt nicht das Gefühl zu wissen, was sie mit ihrer ganzen Zeit machen sollen, wie sie die füllen sollen. Und andere haben ständig das Gefühl, nicht genug Zeit zu haben für das, was wirklich wichtig ist. Und nicht hinterherzukommen mit all dem, was zu tun ist. Das ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft und ich glaube auch für die allermeisten von uns, dieses Getriebensein. Und dann merke ich, wie oft treibe ich meine Kinder zur Eile an und sage, zack, zack, vor allem als sie noch kleiner waren. Weil der Alltag so eng getaktet ist, dass das alles überhaupt nur funktioniert und dass ich das nur unterkriege, wenn alle auch wirklich spuren. Ich hoffe, ihr habt keinen bleibenden Schaden davon getragen. Wir alle wenden unheimlich viel Kraft und auch Gedanken dafür auf, über unsere Zeit zu verfügen, glaube ich. Und dabei denken wir aber an eine ganz besondere Art von Zeit. Wir denken an die Urzeit. Ich habe letzte Woche ein total spannendes, mich sehr inspirierendes Gespräch aus dem Literaturhaus in München gehört. Da haben Harald Lesch und Karl-Heinz Geißler und Jonas Geißler sich unterhalten zu ihrem Buch Alles eine Frage der Zeit. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt, das ist Anfang dieses Jahres rausgekommen, glaube ich. Die unterscheiden in dem Gespräch und wahrscheinlich auch in dem Buch zweierlei Arten von Zeit. Und zwar sagen sie, es gibt die Naturzeit und es gibt die Urzeit. Und für das eine ist der Rhythmus sozusagen das Bild. In der Naturzeit ist der Rhythmus ausschlaggebend und bei der Urzeit ist es der Takt. Rhythmus ist das, was der Schöpfung inne ist. Und Takt ist das, was wir hineingeben. Naturzeit und Urzeit. Rhythmus ist zum Beispiel die Jahreszeiten. Ne? Die kommen in einem wiederkehrenden Rhythmus jedes Jahr gleich, aber auch jedes Jahr anders. Das gehört dazu. Es ist immer wieder gleich, aber es hat auch Variationen. Ein Takt, der muss gleich sein. Wenn bei einem Takt was anders ist, dann ist was kaputt. Und das erklärt auch, warum es unterschiedlich ist, ob man im Gefühl des Rhythmus lebt, wo sich auch was ändern darf, aber das Grundschwingen bleibt, oder ob man im Gefühl vom Takt lebt. Wenn der aus dem Takt gebracht wird, ist was kaputt. Schon in der Schöpfungserzählung kommt dieses Rhythmus-Ding zum Tragen. Dem Chaos wird die rhythmische Ordnung der Schöpfungstage entgegengestellt. Mit diesem ganz besonderen Augenmerk auf dem siebten Tag, dem Sabbat. Was für ein heilsamer Rhythmus das ist, was für ein Geschenk das ist, merkt man, wenn man diesen Sabbat hält. Und man merkt es vor allem, wenn man ihn zu lange mal nicht einhält und sich diese in die Schöpfung hineingelegte, geschenkte Pause nicht gönnt. Ganz, ganz lange, viele Jahrtausende, haben Menschen ihr Leben organisiert, haben ihr Leben gelebt, auch ihr gesellschaftliches Leben. Sie haben sich verabredet, die haben Gottesdienste gefeiert, die haben demokratische Wahlen abgehalten, die haben Theatervorstellungen und Konzerte gegeben, ohne Uhr. Das hat mich irgendwie in der Vorbereitung zur Predigt so, ups, richtig, die haben das hingekriegt, das ging alles auch schon ohne Uhr. Das hat funktioniert. Zeit, das Phänomen Zeit, gab es damals wie heute. Ich bin keine Physikerin, aber ich bin mir wirklich ziemlich sicher, es gab genauso viel Zeit auf der Erde wie jetzt. Genauso viel oder genauso wenig. Die Erde drehte sich damals schon an der ziemlich selben Stelle um die Sonne im All. Und sie drehte sich wahrscheinlich genauso schnell wie heute. Das war alles, finde ich auch mega faszinierend, wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt. Aber wie wir Menschen mit ihr umgehen, mit dieser Zeit, das hat sich extrem verändert. Das sind ganz viele ineinandergreifende technische und physikalische Erfindungen und Erkenntnisse, die den Weg dazu bereitet haben, dass wir heute ein so anderes Zeitverständnis und auch Zeitempfinden haben. Urzeit, diese getaktete Zeit, die ist inzwischen quasi bei Lichtgeschwindigkeit angekommen. Wenn du dein Handy nimmst, hast du in Lichtgeschwindigkeit die Information vom anderen Ende der Welt. Das lässt sich nicht mehr steigern. Diese Urzeit lässt sich nicht mehr steigern. Aber weil der Mensch immer weiter steigern will, wird jetzt verdichtet. Jetzt werden wir nicht mehr schneller, das geht gar nicht mehr, aber wir machen mehr in der gleichen Zeit, nebeneinander. Gleich ist. Die total interessante These aus diesem eben erwähnten Gespräch ist, das bringt die Uhr in die Krise und darum organisieren wir inzwischen nicht mehr mit der Uhr unser Leben, sondern mit dem Smartphone. Ganz viele Leute gucken nicht mehr auf ihre Armbanduhr, wie spät es ist, sondern auf ihr Smartphone und nehmen dabei gleichzeitig auch noch schön die ganzen Nachrichten und Informationen wahr, die parallel auch schon gekommen sind. Das Smartphone gibt den Takt vor. Da kann man ganz viele Dinge gleichzeitig machen. Umso wichtiger und kostbarer finde ich, dass uns bewusst zu werden, etwas ganz Grundlegendes hat sich in all dem aber nicht verändert. Die ursprünglichen Grundrhythmen, die sind immer noch dieselben. Gott hat uns als Wesen in der Zeit geschaffen und er hält uns und auch unsere Zeit in seinen Händen. Die Bibel ist voll von diesen Rhythmen, in denen Gott das Leben geschaffen hat. Die prägen unser Leben, nur wir nehmen das nicht mehr so wahr. Von der Schöpfung, was ich gerade schon gesagt habe, die in poetischer Sprache von einem Grundrhythmus des Lebens singt, über den ersten Bund Gottes mit der Menschheit nach der Sintflut, Solange die Erde steht, werden nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Bis zu diesem schönen Gedicht aus dem Kohelet-Buch, alles hat seine Zeit, überall hier werden Rhythmen beschrieben, in die auch wir immer noch mit einschwingen dürfen. Im Griechischen gibt es zwei Wörter für Zeit. Das eine ist Chronos und das andere ist Kairos. Chronos ist die messbare Zeit, die Uhrzeit. Auch die Griechen haben schon das Gefühl von, irgendwie kann man die Zeit messen gehabt. Urchronometer, ne? Gibt es aber noch gar nicht so lange. Aber den Chronos, die eingeteilte Zeit, die gibt es schon lange. Früher in Nachtwachen, so und so vielte Nachtwache passierte das und das. In Tage, jetzt in Stunden, in Minuten. Chronos ist getaktete Zeit. Kairos ist ein bestimmter Zeitpunkt. Kairos ist der richtige Augenblick, ist der Moment, ist die einmalige Chance, die geschenkte Zeit, die gefüllte und erfüllte Zeit. Das gibt es im einzelnen Leben, den Kairos irgendetwas zu tun. Manchmal merkt man, oh, der ist noch nicht da, da muss es noch ein bisschen warten. Aber den gibt es auch in der Geschichte immer wieder, wenn irgendwas quasi in der Luft zu liegen scheint. Wenn eine Erfindung, eine Erkenntnis, eine Entdeckung, eine Idee an verschiedensten Orten unabhängig voneinander. Total spannend, das auch in der Geschichte der Menschheit immer wieder zu entdecken, dass an ganz unterschiedlichen Orten in der Welt, völlig unabhängig voneinander, Menschen ähnliche Ideen hatten und dann sich Erfindungen, Entwicklungen auftaten. Da war die Zeit reif für diese Idee, diese Erfindung. Ich glaube, dass es für unser Leben eine riesige Erleichterung bringt, wenn wir es mehr nach dem Kairos ausrichten als nach dem Chronos. Und anders gesagt, dass wir ganz viel an Lebensqualität gewinnen, wenn wir lernen, Dinge zum richtigen Zeitpunkt zu tun oder auch zu lassen. Die alten Griechen, die hatten für den Kairos so eine menschliche Vorstellung, wie die für alles eigentlich ja versucht haben, also so abstrakte Wahrheiten irgendwie menschlich darzustellen. Der Kairos, hat den schon mal jemand gesehen, so auf Bildern, ist ein geflügelter Jüngling, der hat so Flügel aus dem Schulterbereich und er läuft auf Zehenspitzen mit riesigen Schritten, hat einen kahlgeschorenen Hinterkopf und eine große Schläfenlocke, so einen großen Haarschopf. Und von diesem Bild und dieser Vorstellung kommt der Ausdruck, die Gelegenheit beim Schopfe packen. Wenn der Kairos vorbeiläuft, dann muss man ihn am Schopfe packen, dann muss man zupacken. Denn er kommt nur einmal schnell vorbeigehascht und dann muss man ihn aber auch erwischen. In der Bibel spielt der Kairos eine riesige Rolle. Nicht diese griechische Figur, sondern der von Gott geschenkte Augenblick, der gesegnete Augenblick, diese besondere Chance, die Gelegenheit, seinen Auftrag zu erfüllen, für die genau dann der richtige Moment ist. Kairos ist nicht messbar, sondern es ist eher so ein gefüllter Moment mit einer Ahnung, mit einer Einsicht, einem Gefühl. Und die Einsicht heißt, das Heil deines Lebens ist ganz nah, viel näher, als du denkst. Im Neuen Testament gibt es dafür einen eigenen Ausdruck. Die Zeit ist erfüllt. Allerdings ist das weniger so allgemein zu verstehen, sondern schon stark heilsgeschichtlich, also mit dem Blick auf das Kommen Jesu in die Welt. Aber auch da klingt dieses Zeitverständnis durch. Es gibt eine Zeit für dieses und eine Zeit für jenes. Und irgendwann ist die Zeit reif für das, was kommen soll, für das Heil. Und für uns ist das nicht immer einsichtig, warum die Zeit für das, was wir uns wünschen, vielleicht noch nicht da ist. Warum noch warten, durchhalten dran ist. Aber bei Jesus können wir ganz wunderbar lernen, wie man zugleich aktiv und gelassen lebt. Mit einem ganz untrüglichen Gespür für den richtigen Augenblick. Der lässt sich auch mal aus seinem geplanten Takt bringen. Der hat was vor, der ist auf dem Weg irgendwo hin, aber es kommt jemand dazu, der was von ihm braucht. Und dann sagt Jesus nicht, sorry, ich muss erst mal das machen, ich habe da einen Termin. Sondern der ist wach dafür, was der andere braucht, ihm begegnet. Der kann sich auf den Moment einlassen. Wenn man mit diesem Blick mal das Neue Testament liest, ist das sehr, sehr lehrreich und sehr schön. Das Erste, was Jesus bei seinem ersten öffentlichen Auftreten sagt, ist: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ändert euren Sinn und glaubt an die frohe Botschaft. Und mit dieser Haltung begegnet er Menschen. Und dann durchaus auch mit einer großen Dringlichkeit. Zu Zachäus, dem Zöllner, der auf den Baum geklettert war, um ihn besser zu sehen, sagt er: Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute bei dir zu Gast sein. Da gibt es diesen Moment, der ergriffen werden muss. Weil Gott selbst in ihm ist, kennt Jesus Zachäus Namen und er erkennt, dass er ihm maximal heilsam begegnen kann und in sein Leben hineinkommen kann, gerade jetzt. Jesus gibt dem Handeln Gottes unbegrenzten Raum und so kann Gott durch ihn einen Gnadenkairos für Zachäus freisetzen. Dieser Kairos hat aber offensichtlich eine eng begrenzte Zeit. Da steht schnell und da steht heute und da steht ich muss. Und Zachäus ergreift ihn, der greift zu, der kommt schnell, steht da auch wieder vom Baum und nimmt Jesus freudig auf. Damit reagiert er darauf, mit Freude. Nicht eine verbissene Pflichtethik, sondern freudig. Zachäus ist beflügelt durch die glaubende Erwartung, dass da wirklich was passieren kann und durch diese persönliche Ansprache. Jesus kennt ihn. Da geschieht göttliches Heil. In der Begegnung mit Jesus springt auf Zachäus göttlicher Funke über, Freude. Jesus kommt in sein Leben, der kommt in seinen Alltag. Und plötzlich hat damit auch Zachäus einen Platz im Reich Gottes. Er wird gesehen, er wird geliebt, er darf heil sein. Jesus hat da offensichtlich den richtigen Zeitpunkt getroffen. Vielleicht, weil Zachäus eine gewisse Art von Vorbereitung getroffen hat, indem er auf diesem Baum auf Jesus gewartet hat. Vor allem aber hat diese Begegnung Auswirkungen auf Zachäus, die über sein eigenes Leben hinausgehen. Er ändert seinen Sinn, wie Jesus das in seiner Antrittsrede gefordert hat, und er teilt sein ganzes Vermögen, überaus großzügig. Das ist Umkehr total, weil der Kairos erkannt und ergriffen wurde. Leider hat Jesus auch erlebt, dass Menschen das verpasst haben. Traurig ist zum Beispiel die Erzählung in Markus 10 vom reichen jungen Mann, der von Jesus wissen wollte, was er tun müsse, um das ewige Leben zu bekommen. Jesus sagt, er soll die Gebote halten. Der junge Mann sagt, das tue ich eigentlich schon immer von meiner Jugend an. Aber irgendwas scheint ihm ja zu fehlen. Das zeigt sein drängendes Fragen an Jesus. Da ist eine Sehnsucht, die Jesus spürt. Und eigentlich ist der Kairos da. Und so öffnet ihm Jesus diesen Raum und ruft ihn. Da sah ihn Jesus an und weil er ihn liebte, sagte er: Eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe, was du hast, gib das Geld den Armen und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Das ist so herzlich, so liebevoll, wie Jesus diesen Mann in die Nachfolge einlädt. Und mit der Zachäus-Geschichte und dieser Erwartung, Erfahrung im Ohr, würde man jetzt ja erwarten, dass der beflügelt auch das macht. Das ist ja über das Erwartbare hinaus eigentlich, was Jesus ihm da anbietet. Der hat sich Jesus mit höchster Ehrerbietung genähert, Meister. Und jetzt lädt Jesus ihn ein, ihm nachzufolgen, ihm ganz nahe zu sein, in größter Nähe. Und wenn man sich das bewusst macht, dann ist das eigentlich geradezu tragisch, dass der Mann diese Gelegenheit nicht ergreift. Der Mann war betrübt, als er das hörte und ging traurig davon, denn er hatte ein großes Vermögen. Dieser junge Mann hat den Kairos nicht erkannt und nicht ergriffen, weil sein Herz und seine Aufmerksamkeit von etwas anderem gebunden waren und weil ihn das davon abgehalten hat. Das ist gar nicht so einfach, wirklich nicht, den richtigen Zeitpunkt zu erkennen. Damals schon und vielleicht heute wegen dieser verdichteten Taktzeit noch viel mehr. Aber ich glaube, wir können schon gute Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir mehr und mehr lernen zu erkennen, wofür jetzt gerade die Zeit ist. In diesen beiden Jesus-Begegnungen ging es jedes Mal um die Nachfolge. Es ging darum, den Kairos zu ergreifen, ihm nachzufolgen. Den habt ihr ergriffen. Ihr seid da, ihr folgt ihm nach. Aber es gibt so viele andere Momente im Leben, wo man für irgendwas den richtigen Moment braucht, um es zu tun, um dann den Schritt zu gehen oder auch um etwas loszulassen. Und ich glaube, dass wir gute Voraussetzungen schaffen können, dass wir das lernen, zu erkennen, wofür gerade die Zeit ist. Das wird in den neutestamentlichen Briefen durchaus an verschiedenen Stellen auch deutlich, dass wir als Christen durch den Heiligen Geist die Fähigkeit haben, den Kairos zu erkennen und da Gottes Willen zu verwirklichen. Da kann man sicherlich sich viele Gedanken drüber machen, wie das konkret wird. Zwei ganz praktische Tipps habe ich für euch am Schluss. Das erste, vorneweg steht eine Entscheidung. Erstmal müssen wir uns entscheiden, woran wollen wir unser Leben ausrichten? Am Rhythmus oder am Takt der Uhr? Das geht natürlich nur da, wo es auch in unserer Macht steht. Aber ich glaube, es ist schon öfter der Fall, als man so spontan denkt. Natürlich gibt es Termine, die sind uns vorgeschrieben. Aber mit welcher inneren Haltung wir unser Leben leben, das sagt uns nicht unser Smartphone oder unsere Uhr. In dem wirklich sehr empfehlenswerten und faszinierenden Gespräch, von dem ich am Anfang gesprochen habe, führt Harald Lesch aus, im Einklang mit dem eigenen Rhythmus leben und sich auf die Rhythmen der anderen einlassen können, das sieht man ja auch bei Jesus. Da kommen die Rhythmen der anderen in seinen dazu und er kann sich darauf einlassen. Ich glaube, oft bringt uns das auch in Stress, wenn der Takt von anderen in meinen Takt reinkommt und das dann crasht. Wenn ich aber mehr im Rhythmus lebe, kann ich vielleicht auch den Rhythmus von anderen eher auch wahrnehmen. Also Harald Lesch sagt, dieses im Einklang mit dem eigenen Rhythmus leben und sich auf die Rhythmen der anderen einlassen, funktioniert nur, wenn man nicht online ist. Die ständige Erreichbarkeit hält uns davon ab, wirklich gegenwärtig zu leben. Und zwar nicht erst, wenn die Unterbrechung von außen kommt, sondern allein schon die dauernde Alarmbereitschaft, dass etwas kommen könnte. Und manchmal könnte genau das dazu führen, dass wir den Kairos gar nicht wahrnehmen, wenn er dann da ist. Und das wäre ja doof. Das ist diese Mischung aus mitschwingendem Rhythmus, in dem Gott unser Leben geschaffen hat, und Wachsein für den richtigen Augenblick, in dem etwas dran ist, die uns einen heilsamen Platz in der Zeit unseres Lebens ermöglicht, glaube ich. Mir leuchtet das so sehr ein, dass ich tatsächlich mir einen anderen, einen neuen Umgang mit meinem Smartphone angewöhnen möchte. Es ist gefährlich für mich, das hier zu sagen, weil hier sitzen drei Leute, die das im Alltag kontrollieren werden und mich vermutlich darauf festmachen. Aber ich möchte wirklich mehr auf Empfang sein für Gott. Ich möchte wieder mehr den Rhythmus des Lebens spüren. Und ich beglückwünsche euch alle. Ich vermute, es gibt viele von euch, die das viel mehr und gut machen, als ich das mache, die das bestimmt schon lange so handhaben. Ich vermute, dass da ich vielleicht von manchen von euch was lernen könnte. Ich versuche das ab jetzt auch. Also wundert euch jetzt nicht, ab jetzt, wenn es manchmal ein bisschen länger dauert, bis ich auf Nachrichten antworte. Das Zweite nach dieser ersten Entscheidung ist, das lassen sich jetzt manche von anstecken, oder? Das Zweite ist die innere Präsenz. Die Geistesgegenwart, ein Moment, der sich gerade jetzt bietet, zu erkennen und zu ergreifen, setzt eine innere Präsenz voraus. Wenn ich ständig in Gedanken woanders bin, schon beim nächsten Meeting oder bei der verpassten Gelegenheit von gestern, dann ist es schwierig, den Augenblick wahrzunehmen. Ist ja total logisch. Jesus hat das so gemacht, das wird immer wieder erzählt, der zieht sich zurück, um alleine zu sein und zu beten. Da hat er Kraft geschöpft. Und da hat er sich auf das besonnen, was wirklich wichtig ist, auf das, was Gott will. Da hat er sich in seinen Rhythmus gegeben. Dein Wille geschehe. Sogar da, wo es um den unumkehrbaren Kairos des Todes geht. Ich glaube, dass wir das alle wirklich von ihm lernen können. Und ich glaube auch, dass wir das üben können. Zum Beispiel mit der guten alten stillen Zeit, wann auch immer am Tag, die im besten Sinne wirklich Zeit ist, in der wir uns dem Diktat der Urzeit entziehen und einfach nur da sind, gegenwärtig. Oder gleich in der Anbetungszeit, in der wir uns fallen lassen und die Urzeit vergessen können. Wenn wir gegenwärtig sind, dann können wir anders wahrnehmen. Gott, andere Menschen und auch uns selbst. Und dann werden Dinge möglich, die sonst so nicht möglich wären. Und ein Leben, das nicht von einem äußeren Takt angetrieben wird, sondern in der Erwartung gestaltet wird, dass Gott uns einen heilsamen Lebensrhythmus geschenkt hat und dass alles seine Zeit hat. Amen.